Die Geschichte Israels scheint auf den ersten Blick von Brüchen, Niederlagen und Gefangenschaft geprägt zu sein, Verwüstung in Jerusalem, Verschleppung nach Babylon, angefochtene Anbetung Gottes. Doch mitten in diesen Dunkelheiten spricht Gott von Trost, von ewiger Gerechtigkeit und von einer Heimkehr, die er selbst herbeiführt. In den Worten des Propheten Jesaja tritt eine Gestalt besonders hervor, der Knecht Jehovas, durch den Gott sein geliebtes Volk liebevoll sucht, richtet und rettet. Wer dieses Handeln Gottes an Israel betrachtet, entdeckt darin nicht nur Vergangenheit, sondern einen Blick in das Herz Gottes und in die Weise, wie Christus heute mit seinem Volk umgeht. Die feste Berufung Israels und die treue Liebe Jehovas. Wenn Jesaja Israel zuruft, auf den Felsen zu schauen, aus dem es gehauen ist, lenkt er den Blick weit zurück, hinter alle aktuellen Krisen und Niederlagen. Blickt auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid, und auf die Höhlung der Grube, aus der ihr gegraben seid, blickt auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat, denn ich rief ihn, als er nur einer war, und segnete ihn und mehrte ihn. Der Ursprung Israels liegt nicht in einer natürlichen Entstehungsgeschichte, sondern in einer freien, souveränen Berufung. Gott trat in das Leben eines unfruchtbaren, alten Mannes ein und machte ihn zum Anfang eines Volkes. Die Geschichte beginnt also nicht mit der Stärke des Menschen, sondern mit der Treue Gottes zu seinem eigenen Vorsatz. Was Israel ist, hat seine Tiefe in dieser ersten Zusage, und diese Zusage trägt auch dann noch, wenn alles nach Zerbruch aussieht. Jehovas Berufung Israels gründet sich auf seine Berufung ihres Vaters Abraham, deshalb ist sie fest. Über diese Berufung heißt es in 51 Stunden und einer Minute und zwei, hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr Jehova sucht, blickt auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid, und auf die Höhlung der Grube, aus der ihr gegraben seid, blickt auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat, denn ich rief ihn, als er nur einer war, und segnete ihn und mehrte ihn. Hier bezieht sich das Wort Felsen nicht auf Gott, sondern auf Abraham, der der Ursprung Israels war. In dieser Perspektive werden Israels Schwäche, sein Versagen und sogar das Gericht Gottes in ein anderes Licht gestellt. Gott hatte Abraham gerufen, segnete ihn und mehrte ihn, und er hat es nicht bereut. Darum heißt es weiter, denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer, und er macht ihre Wüste wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Dass Zion verwüstet wurde, bedeutet nicht, dass Gott seine Liebe aufgekündigt hätte, vielmehr wirkt er mitten durch das Gericht hindurch, um sein Volk zu läutern und seine Berufung zu vertiefen. Der Knecht Jehovas steht im Zentrum dieses Handelns, in ihm greift Gott neu ein, um den Bund zu erneuern und Israel in seine ursprüngliche Bestimmung zurückzuführen. Christus ist der wahre Nachkomme Abrahams, in dem die Verheißung festgemacht ist, sowohl für Israel als auch für die Nationen. Wer auf diesen Felsen schaut, entdeckt, die eigene Geschichte ist tiefer in Gottes Treue verwurzelt, als es die sichtbaren Brüche vermuten lassen. So darf selbst aus der Erfahrung von Wüste und Trümmern Hoffnung wachsen, weil derselbe Gott, der einst einen rief und ihn mehrte, auch heute nicht ruht, bis sein Trost und seine Freude wieder sichtbar werden. Die Erinnerung an Abraham ist darum mehr als eine historische Rückschau, sie ist eine Einladung, das eigene Leben im Licht der unwandelbaren Liebe Gottes zu deuten. Was scheinbar endgültig verloren ist, liegt nicht außerhalb der Reichweite dessen, der Wüsten in Gärten verwandelt. Wenn Gott sagt, dass er Zion tröstet und seine Öde wie Eden macht, dann spricht er nicht von einer oberflächlichen Verbesserung, sondern von einer Wiederherstellung im Kern der Beziehung zu ihm. Christus als Knecht Jehovas macht sichtbar, wie weit Gott bereit ist zu gehen, um diese Berufung zu bewahren, bis hinein in das Leiden, in die Erniedrigung, in die stellvertretende Schuld. Daraus erwächst eine stille, aber starke Ermutigung, die Liebe, die Abraham aus der Ferne herausrief, trägt auch durch die dunkelsten Etappen der Geschichte. In dieser Liebe werden wir gehalten, korrigiert und erneuert, nicht damit unsere Vergangenheit ausradiert, sondern damit sie in Gottes Hand zur Geschichte seiner Treue wird. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Blickt auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid, und auf die Höhlung der Grube, aus der ihr gegraben seid. Blickt auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn, als er nur einer war, und segnete ihn und mehrte ihn. Denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer, und er macht ihre Wüste wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne wird darin gefunden, Danklied und Klang des Gesangs. Wer sich mit Israel auf den Felsen Abraham zurückbesinnen darf, entdeckt, Gottes Weg mit seinen Geliebten beginnt nicht bei ihrer Stärke und endet nicht bei ihrem Versagen. Die Berufung, die er schenkt, ist tiefer als jede Krise, sie wurzelt in seinem ewigen Vorsatz und wird in Christus endgültig bejaht. So kann das eigene Leben, mit Schuld, Umwegen und Brüchen, neu gelesen werden, nicht als Serie von verlorenen Chancen, sondern als Raum, in dem der Gott Abrahams auch heute noch tröstet, läutert und wiederherstellt. Ewige Gerechtigkeit und Heil durch den Knecht Jehovas. Das Wort, das Gott durch Jesaja an Israel richtet, spannt einen Horizont auf, der weit über die jeweilige politische Lage hinausreicht. Hört auf mich, mein Volk, und gebt Acht auf mich, meine Nation. Denn Weisung wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Gottes Recht ist nicht bloß Strafandrohung, sondern Licht, er deckt auf, ordnet, richtet zurecht und macht dadurch den Weg frei, auf dem der Mensch wieder in der Wahrheit leben kann. So wird deutlich, dass sein gerechtes Handeln kein kurzfristiges Programm ist, sondern Ausdruck seines Wesens. Darum kann er sagen, mein Heil ist für immer und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Himmel und Erde sind vergänglich, aber das Heil, das Gott schenkt, und die Gerechtigkeit, mit der er handelt, tragen durch alle Zeiten. Hört auf mich, mein Volk, gebt Acht auf mich, meine Nation, denn Weisung wird von mir ausgehen, und mein Recht setze ich zum Licht der Völker. Gottes Gericht ist ein Licht. Wenn wir also sein Gericht haben, haben wir sein Licht. Andernfalls sind wir in der Finsternis. Dieser ewige Charakter von Gerechtigkeit und Heil nimmt im Knecht Jehovas Gestalt an. Jesaja spricht von dem Arm des Herrn, der Erwachen und Stärke anziehen soll wie in den Tagen der Befreiung aus Ägypten. Später wird dieser Arm ausdrücklich mit der Person Christi verbunden, der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Im Neuen Testament wird gefragt, wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden, und die Antwort führt hinein in das Geheimnis des leidenden Knechtes. Der Arm, in dem Gottes Macht sichtbar wird, ist kein abstraktes Symbol, sondern der Mensch Jesus Christus, in dessen Leben, Sterben und Erhöhung Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sich begegnen. Wenn Jesaja davon spricht, dass die Erlösten des Herrn nach Zion zurückkehren, Jubel auf ihrem Haupt und Freude auf ihren Lippen, dann ist mehr gemeint als die Rückkehr aus einer geografischen Gefangenschaft. In dieser Heimkehr verdichtet sich das Bild eines Volkes, das aus der Macht der Sünde und aus allen finsteren Bindungen herausgeführt wird. Der gleiche Knecht, der so entstellt war, mehr als irgendein Mann und der die Last des Gerichts trägt, wird hoch erhöht und bringt viele Nationen zum Staunen. In ihm wird offenbar, dass Gottes Gerechtigkeit nicht bedeutet, dass das Volk verworfen wird, sondern dass die Sünde ernst genommen und doch zugleich ein Weg der Versöhnung eröffnet wird. So steht am Ende nicht das Urteil, sondern eine Freude, die ewig ist, weil sie in Gottes eigenem Heil gründet. Wer sich diesem Arm Gottes anvertraut, findet inmitten einer zerbrechlichen Welt einen Halt, der nicht vergeht. Vor diesem Hintergrund erhält die Rede von Gerechtigkeit und Heil eine sehr persönliche Note. Gottes Gerechtigkeit ist nicht nur ein Maßstab, an dem der Mensch scheitert, sondern auch der Raum, in den er durch Christus hineingenommen wird. Wo der Knecht Jehovas die Schuld trägt, darf das Volk in eine neue Stellung vor Gott eintreten, nicht mehr als Gefangene, sondern als Erlöste. Das kann Mut machen, sich dem Licht dieses göttlichen Gerichts nicht zu entziehen. Denn wo Gott richtet, da klärt er, befreit er und öffnet den Zugang zu seinem Heil. In der Verbindung mit Christus, dem Arm des Herrn, wird Gerechtigkeit nicht zur Drohung, sondern zur Zusage. Die letzte Wirklichkeit über unserem Leben ist nicht die Vergänglichkeit, sondern ein Heil, das bleibt. Hört auf mich, mein Volk, und gebt Acht auf mich, meine Nation. Denn Weisung wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Hebt eure Augen auf den Himmel und blickt auf die Erde drunten. Denn die Himmel werden wie Rauch zerstieben, und die Erde wird wie ein Gewand veralten und ihre Bewohner werden gleichfalls sterben, aber mein Heil wird für immer sein, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wer auf den Arm des Herrn schaut, wie er im Knecht Jesu Christi sichtbar geworden ist, sieht mehr als ein moralisches Ideal, Gottes eigenes Recht und Heil nehmen in einem Menschengestalt an und werden uns angeboten. So wird das Licht seines Gerichts nicht zum kalten Scheinwerfer, der bloß entlarvt, sondern zum Morgenlicht, das Wege eröffnet und die Furcht vor dem letzten Wort Gottes nimmt. In der Gemeinschaft mit diesem Knecht darf Gerechtigkeit als Schutz und Heil als bleibende Realität erfahren werden, auch mitten in einer Welt, deren Formen vergehen. Auszug aus Babylon, Christus führt sein Volk in die Wiederherstellung. Die Gefangenschaft Israels in Babylon ist mehr als eine Episode politischer Fremdherrschaft, sie bündelt eine geistliche Wirklichkeit, die die ganze Schrift durchzieht. Babylon erscheint zuerst in 1. Mose 11 als Ort menschlicher Überhebung und religiöser Verwirrung, und am Ende der Bibel steht es als Symbol einer Macht, die sich Gott widersetzt und zugleich religiös getarnt ist. Daniel beschreibt nüchtern den Beginn dieser Gefangenschaft. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes. Dass die Geräte des Hauses Gottes in das Schatzhaus eines fremden Gottes verbracht werden, macht deutlich, wie tief die Schändung der Anbetung reicht. Was Gott geweiht war, steht nun im Dienst eines anderen. Die Verse 11 und 12 machen deutlich, dass diese Kapitel über Christus als den Knecht Jehovas mit dem Auszug Israels aus Babylon verbunden sind. In Vers 11 heißt es, weicht. Weicht. Geht von dort hinaus, aus Babylon, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte. Reinigt euch, die ihr die Gefäße Jehovas tragt. Dieses Wort von den Gefäßen Jehovas zeigt, dass die Gefäße des Tempels, die nach Babylon weggeführt worden waren, wieder nach Jerusalem zurückgebracht werden sollten. In diese Situation hinein ertönt durch Jesaja ein überraschender Ruf, weicht, weicht, geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Der Auszug aus Babylon ist nicht bloß Flucht, sondern eine heilige Bewegung Gottes mit seinem Volk. Zugleich wird zugesagt, denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht gehen, denn der Herr geht vor euch her, und euer Nachhut ist der Gott Israels. Die Initiative liegt bei Gott selbst, er sammelt die Seinen, reinigt sie von der Berührung mit dem Unreinen und führt sie unter seinem Schutz aus dem Bereich der Verwirrung heraus. Dies ist mehr als eine Rückkehr an einen geografischen Ort. Es ist der Weg zurück in eine ungeteilte Anbetung, in der die Gefäße des Herrn, alles, was seinem Dienst gehört, ihm wieder unvermengt geweiht sind. Mitten in diesem Ruf nach draußen wird der Knecht Jehovas sichtbar. Kurz nachdem von der Rückkehr der Geräte und derer, die sie tragen, die Rede ist, heißt es, der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Gott entblößt seinen Arm, indem er seinen Knecht sendet. In Christus wird derjenige offenbar, der sein Volk nicht nur aus äußerer Gefangenschaft löst, sondern aus allen babylonischen Bindungen, aus Vermischung, religiöser Selbstinszenierung und fremdem Götzendienst. Der gleiche Geist, der in Offenbarung 18 ruft, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, ist bereits in Jesajas Ruf vernehmbar. Christus führt nicht in eine isolierte Religiosität, sondern in die Wiederherstellung einer reinen Anbetung, in der Gott im Geist und in Wahrhaftigkeit geehrt wird. So verbindet sich im Knecht Jehovas Befreiung und Aufbau. Er ruft heraus, damit er hineingeleiten kann, heraus aus der Verwirrung Babylons, hinein in eine erneuerte Gemeinschaft, in der der Dienst an Gott von seinem eigenen Feuer genährt und nicht von fremden Strömungen bestimmt ist. Wo dieser Knecht in der Mitte steht, wird Gottes Volk nicht von Angst getrieben, sondern von einer leisen, aber entschiedenen Gewissheit geführt, der Herr geht voran, der Gott Israels deckt die Rückseite. Das gibt Mut, innere und äußere Babylon-Bindungen loszulassen und sich von Gott neu ordnen zu lassen. In dieser Bewegung wird der Glaube nicht enger, sondern freier, die Anbetung wird einfacher und zugleich tiefer, weil Christus selbst der Weg aus der Gefangenschaft und das Zentrum der wiederhergestellten Gemeinschaft mit Gott ist. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes, Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Weicht, weicht, geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht gehen, denn der Herr geht vor euch her, und euer Nachhut ist der Gott Israels. Die Geschichte Israels mit Babylon spiegelt ein Muster, das auch in persönlicher und gemeinschaftlicher Glaubensgeschichte wiederkehrt. Was Gott geweiht ist, kann sich unmerklich mit fremden Mächten und Interessen verflechten. Der Ruf Gottes durch den Knecht Christus gilt darum immer neu, sich aus Verwirrung und Vermischung herausführen zu lassen, nicht in hektischer Selbstrettung, sondern im Vertrauen darauf, dass der Herr selbst vorangeht und nachfolgt. In dieser Führung wächst eine Anbetung, die nicht spektakulär erscheinen muss, aber durch ihre Schlichtheit und Reinheit den Duft der Wiederherstellung trägt. Herr Jesus Christus, Knecht Jehovas und Arm Gottes, wir staunen über deine treue Liebe zu deinem geliebten Israel und darüber, dass deine Gerechtigkeit und dein Heil für immer bestehen. Wo wir Spuren von Babylon in unserem Denken, Fühlen und Glauben entdecken, bitten wir dich, dass du uns sanft, aber entschieden herausführst und unser Herz neu auf den lebendigen Gott ausrichtest. Lass uns inmitten aller Erschütterungen wissen, dass du vor uns hergehst und der Gott Israels unsere Nachhut ist und dass keine Macht der Verwirrung deinen Plan mit deinem Volk aufhalten kann. Stärke in uns die Hoffnung, dass du dein Volk vollendet wiederherstellen wirst, und lass uns jetzt schon etwas von der Freude Zions tragen, die du verheißen hast. Bewahre uns in der Wahrheit deines Wortes, in einer reinen Anbetung und in der Zuversicht, dass du als erhöhter Knecht Jehovas alles zu Gottes Ehre vollenden wirst. Amen.